Willkommen zu Fails and Flavors, wo wir das Scheitern feiern und den Geschmack des Erfolges entdecken. Tauche ein in inspirierende Geschichten und wertvolle Erkenntnisse, die dein Leben verändern werden. Willkommen zurück zum Fails and Flavors Podcast. Ich bin Dominik Grön, euer Host, und heute haben wir einen besonderen Gast, Matthias Aumann. Matthias ist ein Mann der Struktur und Klarheit, und das spiegelt sich nicht nur in seinem Leben, sondern auch an seinem Schreibtisch wider. Von klaren Zielen bis hin zu penibler Ordnung, Matthias teilt seine Geheimnisse für Erfolg und Produktivität. Vom Gärtnerlehrling zum Unternehmer und Visionär. Matthias' Karriereweg ist geprägt von Mut, Innovationsgeist und einer großen Kreativität. Mit seinen Unternehmen, der Aumann Grün AG und der Mission Mittelstand GmbH, gehört er zu den am schnellst wachsenden Unternehmen Europas und inspiriert durch seine Seminare und Vorträge. Matthias Aumann, ein Mann, der uns zeigt, wie wir unsere Ziele erreichen können, indem wir klare Gedanken und eine klare Vision verfolgen. Und jetzt zu unserem Gast. Matthias, wir kennen uns zwar noch nicht persönlich, allerdings hatte ich die Gelegenheit, im Vorfeld mit einem deiner Mitarbeiter zu sprechen und ein Vorgespräch zu führen. Er wiederum teilte mir mit, dass wir ein sehr cooles Gespräch haben werden und einen coolen Podcast aufnehmen. Matthias, stell dich bitte vor und erzähl unseren Zuhörern ein bisschen was von deiner persönlichen Geschichte, bevor wir dann tief eintauchen.
Ja, vielen lieben Dank, lieber Dominik. Du hast schon verdammt viel gesagt. Also ich würde mich selbst beschreiben als Familienvater, leidenschaftlicher Unternehmer und ich liebe es, Menschen zu inspirieren. Also long story short, ich glaube, diese drei Dinge, die beschreiben mich ganz gut. Ich habe vor über 12 Jahren mein erstes Unternehmen gegründet im Bereich Garten- und Landschaftsbau. Daraus entstanden ist dann Unternehmensberatung, weil andere gefragt haben, hey, wie machst du das? Wie findest du die Mitarbeiter? Wie hast du deine Kunden geschafft? Wie kommst du aus dem Tagesgeschäft? Mittlerweile ist noch ein drittes Unternehmen entstanden, ein Restaurant hinterm Horizont. Wir machen auch viel mit Immobilien, also so ein bisschen überall aktiv, aber dennoch sehr fokussiert, denn gute Führungskräfte sind dafür bei mir verantwortlich, dass ich nicht selbst im Tagesgeschäft 100% aktiv sein muss, sondern eher gedanklich immer in die Zukunft hineindenken kann.
Mhm. Super. Matthias, im Vorfeld habe ich ja so ein bisschen auch schon erzählt, dass der Podcast eben ganz speziell einfach so von der anderen Seite kommt, dass wir einfach auch ein Stück weit mal dahin gehen, was ja der ein oder andere Zuhörer vielleicht nicht sieht immer, gerade in unserer heutigen Welt. Ich meine, du bist sehr aktiv auf Social Media, ich verfolge sehr regelmäßig deine Ads und deine Anzeigen und auch das, was du teilst, und ich glaube, das ein oder andere geht oftmals halt immer unter, deswegen wäre auch so eine eingehende Frage. Ich habe, wie gesagt, mich viel mit dir und deinem Background beschäftigt. Du kommst aus Kloppenburg, ich glaube so knapp 35.000 Einwohner, Stadt in Niedersachsen. Was ist so der Hintergrund, wo du herkommst, und was ist vielleicht das, was dich vor allem geprägt hat? Vor allen Dingen, ich will auf einen Punkt raus. Du hast ja quasi das Unternehmen auch so ein Stück weit aus der unternehmerischen Tätigkeit deiner Eltern gegründet. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu sagen.
Also Kloppenburg, also gut beschrieben. Einbürgerlich, 35.000 Einwohner. Ich beschreibe das immer für andere, damit man sich hier wirklich hineinfühlen kann, mehr Schweine als Menschen. Also landwirtschaftlich geprägt, wir haben so Millionen Mastschweine, ne? Und 35.000 Einwohner. Biogasanlagen, Maisfelder. Hier kennt jeder jeden. Und wenn du ein paar verrückte Dinge machst, bist du auch sofort bekannt wie ein bunter Hund. Und ich denke, worauf du hinaus möchtest, also ich bin Kind aus einer Unternehmerfamilie, groß geworden beim Vater im Auto, bei der Mutter im Büro, in so einer Zeit, wo ich für mich als Kind rückblickend sagen würde, es war die schönste Kindheit, die ich mir hätte vorstellen können, nach dem Motto, alles ist möglich, und das hat bestimmt auch sehr, sehr meine Denkweise geprägt, also wo ich denke, daher kommt bestimmt der Mut, der pure Optimismus und manchmal auch diese Naivität in Form oder im Kontext in Bezug auf die Ziele. Das schaffe ich schon. Ja. Ja, so dass ich mir viel zutraue. Ja, und 2012 musste dieses elterliche Unternehmen schließen. Das war eine harte Insolvenz. Standen viele negative Umstände gegen uns. Und auch diese Zeit hat mich sehr, sehr stark geprägt, aber anders. Und zwar in Form von sich hochkämpfen und in Form von mit erhobenen Hauptes den eigenen Weg gehen und diese Widrigkeiten auch zu packen. Wenn du so eine Insolvenz hast in so einem Ort und vorher aus so einer angesehenen Unternehmerfamilie kommst, die größte Gartenbauzeitung hat uns mal getitelt, damals der stille Riese aus dem Norden, also wir waren immer irgendwo schon so bekannt, die Zeitung, Medien und so weiter, sondern diese harte Insolvenz. Eine Insolvenz beinhaltet gleichzeitig auch, dass einige ihr Geld nicht bekommen haben, sonst hätte man das nicht. Eine harte Zeit, eine richtig schwierige Zeit. Und ich denke, das Schwierige für mich persönlich, was mich geprägt hat, ist, dass die Leute es nicht sehen wollten, dass dann so ein junger Typ wie ich kommt, mit 23, nachdem man genau das hat, während dieser Zeit, neu aufsteht und sagt, wir packen das, wir gehen diesen Weg, wir gründen neues Unternehmen, wir werden erfolgreich. Das gönnen die Leute dir natürlich überhaupt gar nicht. Und das zu erleben, und teilweise mit Anfeindung ist es zu hart gesagt, aber es waren schon wirklich harte Zeiten. Die ersten Jahre, die Kommentare auf Facebook, ich sage, heute ist es immer noch empathielos, aber damals war es schon so unter Gürtellinie teilweise. So, das hat einen auch sehr, sehr geprägt. Aber ich bin dankbar für diese Zeit, denn am Ende, dadurch bin ich hier oben schussfest geworden, habe so Drahtseile und bin deswegen in vielerlei Hinsicht im Unternehmertum keine Pussy geworden.
Also wir haben zwei Gemeinsamkeiten. Also die eine ist, ich habe auch so knapp 4 Jahre in Niedersachsen verbracht. Also meine Ex-Frau kommt nämlich aus der Nähe von Hannover in Hildesheim und meine Tochter lebt immer noch da. Das heißt also, ich kenne so ein bisschen dieses, nennen wir es einfach mal kleinstädtische. Bin selber aber auch groß geworden in einem kleinen Ort mit 5000 Einwohnern. Deswegen, ich verbinde das immer mit jeder kennt jeden. Ne? Du stehst morgens am Bäcker und das, was gestern besprochen worden ist, weiß eigentlich am nächsten Morgen schon gefühlt irgendwie so der ganze Ort. Wie war das damals bei euch? Also ich meine, klar, Kunden beziehungsweise Partner haben ihr Geld nicht gekriegt, aber wie war das so persönlich? Also du fährst jetzt irgendwie durch Kloppenburg, du gehst einkaufen. Hast du da auch, hast du da was gemerkt so im Alltag im Hinblick auf Feedback und wie sich die Menschen so verhalten?
Ja und nein. Ja, weil klassischen Sinne, wenn man abends mal feiern war, unterwegs war, so wenn irgend so ein Idiot über seinen Durst rüber getrunken hat, dass er dann irgendwie so einen blöden Spruch mehr ranwirft, ne? So schon. Oder man hat super viele Geschichten gehört. Hat mir niemand selber gesagt, aber Freunde haben erzählt, dass der und jene das und jenes gesagt hat. So diese ganz klassischen Dinge.
Was war das so? Kannst du mal ein Beispiel sagen? So.
Ja, war doch eine geplante Insolvenz, jetzt
okay.
Sowas, ne? Das ist doch alles hier gefaked, ne? Also so komplett absurde Sachen. Ja? Und bestimmt noch ein Tresor voller Geld und ja, also komplett bescheuert. Das ist so, wer meine Eltern kennt und so meine Familie, die haben ihr letztes Hemd gegeben, so, ne? Also war wirklich so. Alles dafür gegeben, die letzten Jahre. So, und diese Dinge hat man dann oft gehört. Bei einigen Lieferanten natürlich auch nur so alles gut, aber nur gegen Bares, sonst gibt's nichts oder Rechnung erstmal nicht. Das heißt, man muss immer wieder ganz viel Vertrauen schaffen und aufbauen, was auch wichtig ist. Ja, also man hat vielleicht auch gesehen, wer sind wahre Freunde, wer nicht.
Ich habe selber mit meinen Brüdern so Anfang 20 haben wir auch eine Firma gegründet und haben 3 Jahre lang wirklich alles da reingegeben, Herzblut, mussten dann leider auch nach 3 Jahren Insolvenz anmelden, beziehungsweise wir selber haben es eigentlich gar nicht gemacht, sondern es war dann am Ende des Tages durch die Krankenkasse, die ja, sage ich mal, in Deutschland so ein Stück weit auch dieses Oberrecht hat, dann eben ähnlich wie ein Finanzamt auch einen Insolvenzantrag zu stellen. Von daher kann ich das schon gut nachempfinden. Vor allen Dingen so, wenn es auf, sage ich mal, in so einer Phase ist, dann ist es ja auch einfach so, dass man wirklich alles gibt, ne? Also man probiert alles einfach am Leben zu halten und ich habe das halt selber dann auch gemerkt, es geht gar nicht so sehr um einen selber, sondern es geht vor allen Dingen um die Mitarbeiter, es geht um die Familien, die dahinter stehen und wie viel hattet ihr zu dem Zeitpunkt Mitarbeiter, wo das dann der Fall war?
Ich glaube, es waren knapp 100.
Okay. Ja. Und dann sind ja nicht nur 100 Mitarbeiter, sondern auch die Familien, die dahinter sind, ne? Kinder, Ehepartner.
Ja. Also. Ja, aber ich muss sagen, Also es ist ja nicht meine Insolvenz gewesen, sondern die der Eltern, aber dennoch hat man alles viel mitbekommen und hautnah und die letzten Monate noch mehr als zuvor. Meine Eltern haben ein unheimliches familiäres Miteinander in ihrem Unternehmen gehabt und wirklich Mitarbeiter, die waren wie Brüdern und Schwestern und wirklich wie Freunde und die Familienangehörige und alle Mitarbeiter, das Kernteam, die wussten, hey, meine Eltern, die geben alles dafür die letzten Jahre, ne? Also das wirklich ist brutal. Deswegen war das schon von den Mitarbeitern so zum Schluss dennoch, die haben zur Firma gestanden und das ist sehr, sehr selten, ne? Also ich glaube, in der Regel, wenn sowas passiert, dann stehen die da eher mit Forken. Und die Mitarbeiter, die haben zur Firma gestanden, auch in der schwersten Zeit. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Dennoch, irgendwann, ne, musste schließen und irgendwann war es dann auch da vorbei. Ist ja auch logisch, aber die haben wirklich sehr, sehr lange zur Firma gehalten und das muss man diesen Menschen hoch anrechnen.
Mhm. Glaubst du, dass so ein bisschen auch so dieses, ich sag mal so, die Verbundenheit so innerhalb so einem Ort wie Kloppenburg, dass das dazu geführt hat, dass die Leute da so committed sind, vielleicht mehr wie wenn man vielleicht irgendwie in so einer anonymeren Stadt ist, wie Berlin, München, Hamburg oder sowas?
Kann bestimmt dazu beitragen. Also ich denke auch, in einer Großstadt sind die Menschen sprunghafter, weil einfach viel mehr Opportunitäten dort vorhanden sind. Du kannst viel mehr machen, alles ist mehr möglich. So, und meine Eltern waren ja nicht irgendwo 2 Jahre selbstständig, sondern über 35 Jahre. Und einige sind da als Lehrlinge angefangen und waren 35 Jahre später immer noch da. Einige sind da mit kein Wort Deutsch angefangen, mit einer Schippe in der Hand und einem Besen und weil das zugezogene waren und sind 35 Jahre später so feste Familienmitglieder gewesen der Familie Aumann, ja, also der Firma Aumann. So, das bedeutet, die sind da halt mit der Firma groß geworden und das ist auch eine emotionale Bindung, die du an einer Firma hast und ich glaube, das ist dann so wie deine eigene Firma.
Mhm. In der Recherche vorher bin ich darauf aufmerksam geworden, dass du dann ja auch probiert hast, den einen oder anderen Mitarbeiter in dein Unternehmen, was du dann gegründet hast oder wo du neu gestartet hast, mit zu übernehmen. Inwiefern sind deine Eltern da so ein Stück weit auch, war das für die vielleicht auch so ein Stück weit, ja, vielleicht Stolz und vor allen Dingen auch Dankbarkeit, dass du dann quasi eine neue Firma gegründet hast und so ein Stück weit vielleicht auch probiert hast, ich will nicht sagen Schadenminimierung, aber so ein Stück weit vielleicht dem einen oder anderen Mitarbeiter eine Perspektive gegeben?
Ja, also Stolz. Ich hatte früher mal den Antrieb, meine Eltern stolz machen, ja. Aber die waren natürlich, wenn du sowas hast, viel mit sich beschäftigt und mit der Abwicklung des vorherigen Unternehmens, aber ohne meine Eltern, bin ich ganz ehrlich, hätte ich es damals auch nicht so gepackt. Das sind heute immer noch so meine wichtigsten Sparringspartner, so Thinktanks, also wo wir Ideen austauschen. Also ich unterhalte mich nach wie vor und höre nach wie vor viel auf meine Eltern, ja, auch wenn ich 30 bin. Also das sind für mich wirklich auch wichtige Menschen. Und klar, dass ich würde sagen, das hat die stolz gemacht, ja, definitiv. Aber dennoch, ich war halt mit 23 dann so jetzt erst recht, wo ich immer Blut geleckt habe. Ich so, okay, ich gebe jetzt alles. Und wenn du halt gerade so etwas hast oder hattest, 1-2 Jahre später, dann willst du halt keinen Anfang 20-Jährigen haben, der sagt, scaling up.
Ja, so, total.
Also das war dann natürlich so ein bisschen, und am Anfang so ein Garten- und Landschaftsbau schnell und hart zu skalieren, so wie ich das gemacht habe. Wirklich. Sehr, sehr krass. Ohne große Banken im Hintergrund. So, das ist dann wirklich so aus den eigenen Ressourcen Rückinvestitionen schaffen. Das ist dann wirklich schon so ein Tanz, ja, ein Spagat zwischen Liquidität halten, Mitarbeiter einstellen, Aufträge gewinnen. Und das ist wirklich manchmal auch tough. Also da muss auch tough sein und da muss auch hier oben dann wieder tough sein. So, meine Mutter macht nach wie vor heute noch meine Buchhaltung. So.
Ich wollte gerade sagen, mir ist es auf eurer Website aufgefallen, dass deine Mom ja auch im Unternehmen ist. Also ein bisschen die Position getauscht. Also jetzt ist deine Mom bei dir im Unternehmen und vorher war es umgekehrt, ne?
Ja. Ja, und die machen nach wie vor meine Buchhaltung. So, und das heißt, da gab es definitiv dann auch So, die größten Kritiker von mir, die größten Kritiker, aber auch die größten Ideengeber und nach wie vor so Vorbilder. Und deswegen würde ich schon sagen, das ist so ein ganz, es ist ein gutes Miteinander, ja, mit ein Hin und Her.
Ja, ich muss gerade lachen, weil ich stelle mir deine Mom vor. Ich habe nämlich im Vorfeld, fand ich eine Sache lustig. Du bist an dem Pferd vorbeigekommen und hast dann gesagt, du musst irgendwo eine kreative Marketingaktion machen und musst deiner Mom dann verkaufen, dass du jetzt einen Zwerg oder sowas irgendwie so.
Naja, oder? Heißluftballon habe ich mal gekriegt.
Echt? Geil. Okay. Okay, das ist lustig.
Gibt es jetzt auch keinen logischen Rechtfertigungsgrund, einen Heißluftballon zu kaufen am Abend?
Ja, aber du hast eine kreative Idee gehabt und wolltest eine Aktion machen.
Ja.
Ja, cool.
Das Pferd, das hat mir gar nicht so viel gekostet. Das habe ich ja noch ausgegeben.
Ja, das ist gut.
Ich wundere mich auch noch, warum ich das Pferd überhaupt mitbekommen habe vom Bauern.
Ja. Ja, gut, der hat vielleicht auch, der hat deine Entschlossenheit gesehen, der hat deinen Mut gesehen und der hat auch gedacht, okay, der hat da vielleicht eine coole Idee, die er macht.
Ja.
jetzt hast du mit 23 gestartet. Wenn du jetzt so zurückblickst, während deiner eigenen Laufbahn und deiner eigenen unternehmerischen Tätigkeit, was sind so Dinge, wo du sagst, okay, die hättest du jetzt rückblickend, wenn du nochmal neu starten würdest heute mit 23, hättest du anders gemacht? Also gehen wir mal weg von dem Background und von deiner familiären Situation eher so auf dich jetzt projiziert. Was wären das so für Punkte?
Das ist eine super schwierige Frage, denn auch wenn es manchmal so knüppelhart war, wo ich denke, das würdest du eigentlich nicht nochmal durchleben, das ist unnötig, aber es bringt einen ja wirklich weiter. In Form von, du hast es erlebt, das ist diese echte Erfahrung. Und ich habe damals immer gesagt, und ich würde diesen Satz halt immer noch unterschreiben, die Fehler, die ich mit 23 gemacht habe, die würde ich auch noch mit 30 machen, wenn ich sie nicht wirklich durchlebt hätte. Du kannst ja viele Stoppschilder im Leben überfahren, also jetzt metaphorisch gesprochen. Aber irgendwann knallt sich mal so richtig raus. So, und dann lernst du es erst wirklich. So, das bedeutet, du kannst diese Stoppschilder jetzt mal in Form von, ah ja, das habe ich schon mal gehört, darauf musst du aufpassen. Ja, nee, sowas passiert mir ja bestimmt nicht, ja?
Ja, ja.
Total. Ja, nee, das habe ich schon mal gelesen, ja, da passe ich drauf auf. So. Bedeutet, wir machen ja alle immer diese blöden Fehler, bis wir es wirklich Fehler, wirklich in der Praxis, ich meine, wir kennen alle diese blöden Fehler und wir sagen, ja, passiert mir nicht, bis wir ihn mal wirklich machen und danach nie wieder, weil wir dann wirklich verstanden haben, so verinnerlicht. Ja, es ist so ein bisschen Signal lernen, ja. Hand auf, heißt in der Platte, ah! So, ein bisschen bescheuert, du musst natürlich nicht alle Fehler machen, das macht ja auch keinen Sinn. Es ist ja viel klüger, aus den Fehlern von anderen Menschen zu lernen. So, aber für mich, Ich würde sagen, das würde ich anders machen. Natürlich könnte ich mir das Thema mit den Mitarbeitern hier und da mal sparen. Ich habe wirklich schon so viele Mitarbeiterthemen gehabt, ihr könnt ein ganzes Buch schreiben von. Aber dennoch habe ich dadurch eine wahnsinnig gute Menschenkenntnis bekommen und so Intuition, und das ist ja nichts anderes wie so ein Bauchgefühl, deine gesamten Erfahrungen, die dich schnell entscheiden lassen können. Und ich sage, im kleinsten Zweifel ist lieber nein. Ja, anstatt zu hoffen, wie wir alle, dann, ja, vielleicht klappt das noch, ja.
Nee. Ja. Wie gehst du mit dem Thema um? Also ich will auf Folgendes raus, das ganze Thema so Fehlerkultur, ne? Wie gehst du da bei Mitarbeitern um? Ist das bei euch auch ein Thema, wo du Mitarbeitern auch so Möglichkeiten gibst, dass du sagst, hier, ihr könnt euch an einem bestimmten Raum einfach auch entfalten und ihr könnt, also dieses Trial and Error, also oftmals ist es ja einfach so, nur dann kann ja im Grunde genommen auch wirklich was entstehen, weil nicht alles wird sofort funktionieren. Habt ihr da irgendwie so einen Prozess oder habt ihr irgendwie so eine Methodik oder so da für euch entwickelt?
Jein, also in bestimmten Dingen sollten keine Fehler passieren. Das ist, wenn es um die Qualität der Produkte und der Dienstleistung geht. Also wenn man etwas verspricht, soll man es halten. Ja, das versprechen wir an den Kunden. Und in Form von Verkäufen, Umsatz, denn du brauchst das Geld, das ist die Liquidität. Ohne das gehst du tot. Ja, aber dennoch soll man Fehler machen, denn daraus lernen sie auch wieder. Aber nicht in den beiden Dingen. Also ich würde sagen, man muss einigen Mitarbeitern in einigen Situationen definitiv die Entscheidungsgewalt nehmen. Dass man sagt, nein, das wird so gemacht und nicht anders. Und in einigen Dingen auch Freiraum öffnen. Also Reinhold Wirth sagt das so schön, man sollte so viel Freiraum wie möglich geben und so viel Struktur wie nötig. Es ist wieder ein Mix und genauso ist es bei uns auch. Ich würde niemals einfach etwas Großes, wenn wir etwas haben, was wirklich gut funktioniert, zum Beispiel ja, unser Vertrieb, der läuft wie ein Schweizer Uhrenwerk, unser Marketing, Social Media, Fließbänder und so weiter, was wir alles entwickelt haben. Sondern wenn ich weiß, okay, es bringt mir gerade standardisiert gute Ergebnisse, dann kann ich ja nicht sagen, probiert mal was Neues aus. Leute, wir haben alles weg. Ja,
ja.
Das ist ja nicht wieder. Deswegen in kleinen Nuancen Dinge ändern, abwarten, welches Ergebnis kommt da raus. Okay, war gut, war schlecht, das wollen wir mal, ja, validieren und schauen, machen wir es rückgängig oder implementieren wir das neue System. Ganz einfach.
Mhm. Mhm. Wie war für euch, sage ich mal, für Aumann Grün AG und auch in der anderen Unternehmung so das Thema Corona? Also habt ihr da was gemerkt? Also ich meine, das, was ja man schon sehr stark gemerkt hat, die Zeit Corona haben sehr, sehr viele genutzt, um sich einfach um ihr Haus zu kümmern, um ihr Eigentum zu kümmern. Habt ihr da positiv, negativ von profitiert?
Also überhaupt gar nicht. Ich bin komplett marschiert. Und war nur genau die gleiche Umstellung für mich persönlich, wie für alle anderen auch. Aber ich lasse mich da nie so verrückt machen. Also ich schaue jetzt auch nicht jeden Tag Nachrichten. Ich zähle lieber meine Logik 1 und 1 zusammen und mache dann mein Ergebnis. Und dann sind 1 und 1 auch 2 und nicht 3. So, alles, was ich mit meinen Augen sehen kann und was ich verstehen kann, das zählt für mich. Und nicht das, was mir diktiert wird. Das bedeutet, ich habe mich da jetzt auch nicht so heftig viel verrückt machen lassen. Einige Dinge habe ich nicht verstanden. So, und demnach bin ich ohne Verunsicherung weiter aufs Gaspedal gegangen. Bei Mission Mittelstand radikal gewachsen. Bei Aumann Grün genauso weitergewachsen, stetig. Ich muss auch sagen, der Baum wächst ja trotzdem.
Ja, ja, total.
Absolut. Einer muss ihn schneiden. Ja, mit dieser Denkweise fahre ich ja durchs Leben. So, und ich denke, bei uns Menschen geht's uns Menschen gut, wollen sie Beratung. Geht sie nicht gut, brauchen sie Beratung. Weil in den Zeiten, wo viele verunsichert sind, brauchen sie Leuchttürme, brauchen sie gerade da Vorbilder, die sagen, hey, macht euch nicht verrückt, genau da geht's lang, folgt mir. Sondern die Menschen werden dir folgen. Menschen folgen immer der Stärke.
Mhm. Total. Und wie war das so? Hattet ihr schon in der Zeit auch dann hier und da so mit Zahlungsausfällen und sowas zu tun? Also bei den Kunden oder ist das eigentlich durchgelaufen?
Ich würde sagen, nicht mehr, nicht weniger, wie sonst auch. Also ich schaue natürlich auch, wer ist unser Kunde. Und wir haben eine Homogenität in der Zielgruppe. Bedeutet, bei Aumann Grün arbeite ich viel für Wohnungsbaugesellschaften, Kommunen, Gewerbetreibende, natürlich auch privat. Aber meine Stammkundschaft, das sind schon die immer verlässlich bestellen und verlässlich auch zahlen können. Und bei der Mission Mittelstand im Beispiel, da haben wir kleine KMUs. Und das bedeutet, da ist der Sales Cycle sehr, sehr schnell. Ich kann heute jemanden ansprechen und ich kann ihn am gleichen Tag noch für mich gewinnen. Ich arbeite ja nicht damit an Großindustriellen, wo eine wahnsinnige Lahmheit herrscht durch Bürokratie. Und keine Entscheidung zustande kommt und keiner will eher für diesen Fehler einstehen. Ja, also meine Zielgruppe kann sich heute entscheiden und sie tragen für ihre eigene Entscheidung die Verantwortung. So, das bedeutet, wie gesagt, die wollten da jemanden haben und wir sind schnell gewachsen. Ne? Und ja, ich würde sagen, sehr unbeeindruckt durchmarschiert. Hätte ich ein Restaurant, wäre es natürlich was anderes. Es gab natürlich definitiv Berufsgruppen, da geht das nicht. Ja, also wenn du Berufsverbot bekommst in einem Restaurant, da kann jetzt auch nicht der Aumann kommen und sagen, das wird schon alles wieder. So, wenn der Laden zu ist, ist halt zu. Klar kannst du Delivery machen und Co. Und ja, es gibt da auch Lösungen, aber die haben es natürlich viel, viel schwieriger gehabt. Oder gute Freunde von mir, die haben über 50 eigene Fitnessstudios. Ich weiß auch da, was es heißt. Da war, und das verteilt in der Bundesrepublik Deutschland, so da ja auf Kommunalebene schon verschiedene Gesetze gab es da. So, das bedeutet, 50 Kilometer ging's, 50 Kilometer weiter ging's nicht. So, und mit Maske, ohne Maske. Ich habe auch zu den Zeiten Seminare gemacht. Auch einer der wenigen öffentliche Seminare, nicht nur digitale. So, was ist da für Auflagen gehabt, Leute? So, Wir hatten in Hanau und eine Woche vorher, da war es immer mit den Inzidenzzahlen, mit den Inzidenzwerten und so, wenn es über, ich glaube, 50 war damals oder ich weiß gar nicht mehr, so, dann durftest du keine Veranstaltungen machen. So, und 5 Tage vorher waren in Hanau die Inzidenzwerte dann höher. So, da mussten wir sagen, entweder wir sagen ab, Hanau geht nicht, oder wir lassen uns einfallen, so, wir sind dann, keine Ahnung, 40 Kilometer in einen anderen Ort, da ging es dann wieder. Ne? Also, so, aber alle da mobilisieren, 600 Leute mobilisieren, nee, 30 Kilometer weiter und so weiter und so fort. Also, ja, wir hatten die Hindernisse,
aber sauber. Aber gut, ich meine, das Beispiel, was du gerade nennst, zeigt natürlich auch wieder die Kreativität und das schnelle Umdenken. Ne? Ich erinnere mich an eine Geschichte von Tony Robbins, weil ich letztes Jahr auch auf dem Greater Festival war in Köln, und da hat er erzählt, dass er irgendwo in Kalifornien eine sehr, sehr große Veranstaltung gemacht hat, und der Veranstalter wollte ihm dann in dem Hotel nicht die Möglichkeit bieten, da die so viele Menschen zusammenzuführen. Und dann hat er einfach Busse geordert und ist nach Mexiko rübergefahren und hat das dann in dem ersten Hotel nach der Grenze gemacht. Also von daher, glaube ich, muss man auch in solchen Situationen einfach nur Kreativität mit sich bringen, ne? Und dann eben eine Lösung finden. Und ich glaube, ähnlich auch im Gastronomiebereich. Klar, ist es schwierig, aber es gab ja auch viele Gastronomen, und das finde ich halt auch immer spannend, die sich ja in solchen Phasen neu erfinden. Also Krisen bringen ja zwei Dinge mit sich. Die eine Sache, dass eben viele an ihre Grenzen kommen und einknicken, und die andere Sache eben, dass viele sich neu erfinden und sich ohne so eine Krise gar nicht vielleicht dann wieder neu erfunden hätten und vielleicht erfolgreich auch ein neues Business aufbauen oder das Business halt anders betreiben, ne? Also ich glaube, das ist halt einfach ein Riesenpunkt auch, ne? Wie groß ist die Angst heute, dass du, sag ich mal, scheiterst, beziehungsweise dass du selber vielleicht in so eine Situation kommst, in der vielleicht so deine Eltern früher waren, also Insolvenz, oder dass das alles, was du dir so überlegt, aufgebaut hast, durch äußere Einflüsse oder auch durch eigenes Verschulden kaputt geht oder einbricht? Gibt's sowas?
Also ich würde erstmal sagen, jein, auch wieder jein. Ich denke jetzt nicht an so eine Pleite. Ich denke, wer eine Pleite ganz erdenkt, der denkt die Pleite auch herbei. Ja, also dieser Fokusverlust. Es müsste schon was Gravierendes passieren, dass man in Deutschland, und man weiß ja nicht, was alles passiert, ja, so der gesamte Mittelstand einbrechen sollte. Also das Worst-Case-Szenario, Krieg. Ne? Aber auch dann wird irgendwas wieder erschaffen, produziert, gemacht. Also das bedeutet, auch dann gibt es wieder Möglichkeiten. Aber das wäre so das einzige Worst-Case-Szenario, wo ich denke, da müsste jetzt wieder stark umdenken. Aber ich denke, alles wächst weiter. Es muss geschnitten werden, Verkehrssicherungspflichten. KMU ist riesig. Wir haben 3,5 Millionen kleine mittelständische Unternehmen. Ich habe so eine riesen Risikostreuung in Form von Branchenindividualitäten, dass es sehr, sehr schwer ist. Das ist super stabil. Deswegen nein, ich mache mir da erstmal so keine Angst drum und auch gar keinen Kopf. Also ich bin eher in der Zukunft denken, positiv. Und ich relativiere auch viel, ja. Also ich habe auch viel Risikoabsicherung. Damit meine ich, ich habe jetzt ja nicht alles auf ein Pferd gesetzt, sondern müsste wirklich was Großes kommen, was ich nicht wüsste, was es sein sollte, dass ich denke, ey, und ich bin jetzt auch nicht, auch wenn ich kreativ bin und auch wenn ich risikofreudig bin in einigen Entscheidungen und viel ausprobiere, bin ich dennoch sehr sicherheitsbedacht. Wenn die Leute das nicht immer denken, wahrscheinlich, aber ich bin sehr, sehr risiko- und sicherheitsbedacht, bedeutet, ich wäge viel ab, ich liebe Konferenzentscheidungen, und damit meine ich nicht nur mit meinem Kopf durch die Wand, sondern, wie ich schon sagte, ja, und so, ich habe gute Führungskräfte, die über den Kopf meiner Führungskräfte einfach sagen, zack, jetzt machen wir das so, sondern haben eine Schwarmintelligenz, was auch wichtig ist. Das ist wie, wenn du einen Mentor hast, der wird dir auch ja hier und da mal sagen, lass das, das macht ja gar keinen Sinn. Ich habe ein unfassbar gutes und wichtiges Netzwerk. Also ich glaube, der größte Reichtum ist hier mein Telefonbuch. Das heißt, ich habe fast in jedem Bereich, den ich da kenne, Menschen, die wirklich tough und gut und wirtschaftlich schlau sind. Wenn ich so mal was hätte, ich würde natürlich auch fragen, hey, wie würdest du diese Situation einschätzen?
Wer war so im Aufbau deiner Firma so der wichtigste Mentor? Waren das zu dem Zeitpunkt schon noch so deine Eltern, oder hast du auch jemanden gehabt, der gar nichts mit dem Thema Gartenlandschaftsbau zu tun hat? Und diesem gab es so eine Person?
Ich würde sagen, mein Vater.
Okay.
Mhm. Ne? Also er ist für mich mein größtes Vorbild und demnach auch ein wahnsinniger Ideengeber. Und mit dem habe ich unternehmerisch immer ausgetauscht, heute auch noch. Ich war aber auch bei sämtlichen Trainern auf der gesamten Welt. In Deutschland, in Amerika. Ich war schon bei Tony Robbins mehrfach auch, wie du gerade auch angesprochen hast. Das bedeutet, die haben ja nichts mit dem Garner Landschaftsbau zu tun. Ja, aber da geht es hier um die Denkweise. Und ich bin mir ziemlich sicher, die Denkweise, das ist immer das, was uns voranbringt. Die Fähigkeiten, die sind entscheidend. Aber was uns wirklich voranbringt, sind Entscheidungen, die wir treffen. Und damit meine ich, ich lasse mir meinen Tag mittlerweile so vorbereiten und aufbereiten, dass ich wahrscheinlich um 9 Uhr mehr Entscheidungen getroffen habe, wie andere in einer Woche. Und das bringt mich voran. Das bedeutet, aus dieses Podcast-Interview, du hast es ja gerade gesagt, zu Beginn, Dominik, wir haben es leider noch nicht kennengelernt, aber dort ist schon mit einem meiner Mitarbeiter. So, und die haben natürlich vorher geschaut, die haben einmal mit dir telefoniert, die haben einmal und viele andere Dinge auch, so dass ich innerhalb von einer Millisekunde sagen kann, wenn ich die Empfehlung bekomme, ich sollte es machen, der Dominik, der ist gut, okay, dann machen wir es. So,
ganz einfach. Ich finde das super spannend, weil ich hatte vor 2 Wochen haben wir eine Folge auch mit einem sehr, sehr coolen Unternehmer aufgenommen aus Dubai und der hat was Ähnliches gesagt wie du und das fand ich so spannend. Der sagt, ich habe alle wichtigen Entscheidungen bis 11 Uhr morgens getroffen. Also alles, was in irgendeiner Art und Weise wichtig, relevant oder was auch immer ist, ist bis 11 Uhr abgearbeitet und danach kommt quasi, ich sag jetzt mal, kreative Themen oder ein Brainstorming oder was auch immer. Aber er hat halt für sich auch gesagt, aber der steht um 4 Uhr auf, der hat, wie gesagt, morgen schon 2 Stunden Sport gemacht und hat dann, wie gesagt, bis 11 Uhr genau das gemacht. Also es deckt sich so ein bisschen mit deiner Schilderung so bis 9 Uhr, was glaube ich auch schon ein riesen, also eine Message einfach auch ist, ne? Also in Form von Struktur. Ich meine, ich habe es eingangs gesagt, du bist sehr strukturiert und ich würde das von mir auch behaupten, aber man sieht einfach dann auch, wenn man sich mit solchen, ja, einfach Menschen, Persönlichkeiten austauscht, dass bestimmte Muster die gleichen sind, ne? Ich nehme jetzt mal das Beispiel 9 Uhr, 11 Uhr.
Ich würde nicht mal sagen, dass ich strukturiert bin.
Okay.
Ich weiß meine Stärken und ich weiß meine Schwächen.
Ja.
Und meine Schwächen kompensiere ich in Form von guten Mitarbeitern. Und ich habe mir einen maßgesteuerten Anzug in Form von Menschen um mich herum aufgebaut, die ganz genau meine Schwächen kompensieren. Und der Levin im Beispiel, mit dem hattest du ja im Vorfeld telefoniert, der bereitet mir alles so brachial gut vor, dass ich wirklich sagen kann, mache ich nicht, ja, nein, mehr Infos, zack, Entscheidung, Freigabe und so weiter. Bedeutet, ich suche mir strukturierte Menschen, die mich kompensieren in meinen Schwächen, sodass ich mehr meine Stärken kann, meine Geniezone, und das ist Marketing, Ideen, Märkte, wo entwickeln sie sich, welche Ergebnisse brauchen wir für die Kunden.
Wie wichtig ist die Person Matthias Aumann im Hinblick auf das Recruiting und die Gewinnung von neuen Mitarbeitern? Also das eine ist ja die Branche und die Firma, das andere ist die Person. Ich will auf einen Punkt hinaus, weil auch in der Recherche habe ich festgestellt, dass Levent ja auch, sage ich mal, aus einem Bereich kommt, der jetzt nicht Gartenlandschaftsbau ist, sondern er kommt aus dem Bereich, der für dich und ich glaube Mission Mittelstand sehr, 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 sehr wichtig ist im Hinblick auf Coaching und sowas. Inwiefern spielt die Person da eine Rolle?
Eine große, aber nicht nur bei mir, sondern das ist der größt unterschätzte Faktor bei allen. Also Menschen arbeiten für Menschen. Gerade jetzt, wenn man jetzt nicht ein Siemens, ein Bosch, ja, ein Konzern ist, gerade bei dem KMU-Bereich, wir arbeiten doch alle nur für Menschen. Und wir verlassen auch Menschen. So, und das bedeutet, es ist super entscheidend und auch wichtig. Und vermutlich habe ich jetzt mehr Reichweite wie ein normaler Bäcker, Gärtner etc. Da ist das vielleicht noch entscheidender, aber am Ende, wenn mir deine Nase nicht passt und ich denke, boah, den traue ich nicht, ja, ich traue dir nicht, heißt es gleichzeitig auch, ich lasse mich nicht führen. Denn der Grad an Vertrauen ist gleichzeitig auch der Grad an der Führung. Viel Vertrauen bis ins Verderben teilweise, ja, wenig Vertrauen, ich fange gar nicht bei dir an.
Absolut. Es gibt so ein schönes Sprichwort irgendwie, it's lonely at the top, but also on the bottom. Also was hast du in der ganzen Zeit so mit diesem Thema Einsamkeit oder also die Amerikaner sind ja sehr, sehr stark und sagen eben auch immer so, egal was du eigentlich machst, ne, wenn du gut bist, bist du oben einsam und wenn du, sag ich mal, irgendwie gescheitert bist, genau das Gleiche. Hast du so ein Thema auch schon mal gehabt oder war eigentlich immer so durch den familiären Background so ein Thema, dass du für dich eigentlich immer so safe warst?
Immer safe. Also ich kann gut alleine auch sein. Bin auch früher oft alleine in Urlaub geflogen. Ich finde das super, weil ich bin gut im Reflektieren. Ich erkläre mir die Dinge, wenn ich selber mit mir spreche, als wäre verrückt an, ja. Ja, zu guten Gesprächen, ja, zählt ja auch die Qualität der Gesprächspartner.
Ja, ja, total.
Nee, ja. Aber also im Reflektieren, da sind ja die Gedanken, die kreisen und du hinterfragst dich, so in der Selbstgespräch, ja. Und ich kann das gut, ich kann alleine sein. Einsamkeit ist für mich nie wirklich relevant, denn ich habe eine wirklich tolle Familie, bin seit 2 Jahren auch verheiratet, wir haben 4 Kinder. So, ich habe eine tolle Frau, tolle Eltern, ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Geschwistern. Ich habe nicht wirklich viele Freunde, ich kann die an einer Hand abzählen, aber das sind Leute, die kann ich nachts um 3 anrufen. Das sind meine besten Freunde so und die reichen mir, deswegen. Auch in der schweren Zeit damals, 2012, da waren diese Freunde auch schon da. Nicht alle, aber ein, zwei. Und auch die haben damals, auch wenn sie gerade nicht in Deutschland waren, weil früher, musst du wissen, meine gesamten Freunde, die sind auf der gesamten Welt unterwegs gewesen. Ja, Australien, Peking, in Auslandssemestern und so weiter und so fort. Die haben da auch zu mir gehalten, so aus der Ferne. Und das war schön.
Was ist, also wenn man dich so verfolgt, du bist ja schon, also ich würde mal behaupten, du bist auch schon ein kreativer Typ einfach, du lässt dir Dinge einfallen. Wo findet so dieses Sammeln dieser Ideen statt? Kommen die dir so oder lässt du dich inspirieren, wenn du unterwegs bist, wenn du reist, wenn du irgendwie unterwegs bist? Weil es fällt ja schon auf, dass es nicht mal eine, ich sag jetzt einfach mal, Marketingaktion ist, sondern du halt schon viele Sachen machst. Ich glaube, es hat irgendwann mal angefangen mit deinem Buch, wo du dann ja hingegangen bist und gesagt hast, hier, du legst das selber auf und du verkaufst das nicht, sondern du machst das einfach nur gegen eben Porto. Dann sage ich mal sowas wie mit dem Pferd oder mit dem Zwerg, mit der G-Klasse, glaube ich, habe ich das verfolgt. Da gab es eine Aktion jetzt, wo du was gemacht hast. Wo kommen diese Ideen her für dich?
Auch unterschiedlich. Also ich bin einfallsreich. Wenn ich in Disneyland mit meinem Sohn bin, dann komme ich mit 20 Ideen wieder. Wenn ich in einem guten Hotel bin und ich habe eine tolle Service-Erfahrung gemacht, komme ich mit 20 neuen Ideen wieder für den Customer Support bei uns. Wenn ich Netflix gucke, sehe ich Dinge, wo ich denke, wow, ich filme das ab und ich schicke es weiter. Jetzt haben wir jetzt mal wieder eine richtig heftige Kampagne. Einbrechen, brachial im Markt, brutal. Wie komme ich darauf? Das sind Dinge, also ich glaube, beim Sport ist es, also ich bin gerade ganz, ganz viel am Laufen. Jeden Tag mein Ziel 45 Minuten Minimum joggen. Und da kriege ich bei mir wirklich hier oben einen meditativen Zustand, in Form, wo die Gedanken losgelöst kreisen und Da habe ich gute Ideen. Das Schlimme ist, beim Joggen musst du es irgendwo aufschreiben, weil sonst ist es nach 45 Minuten
weg. Ja, total. Also, hast du irgendwie dein iPhone oder so ein Journal oder sowas, wo du es aufschreibst? Oder
ja, ich bin da ganz einfach. Ich gehe in die Notizen rein und beim Laufen. Okay. Ja. Ja, es muss dann
von auch, ja. Ne? Ja.
Manchmal denke ich mir auch, wenn ich 2 Stunden später mir es durchlese, was hast du denn da nochmal gemeint?
Ja. Für mich ist das auch immer so, ich finde immer Orte auch inspirierend, ne? Das kann jetzt irgendwie Café sein, das kann ein Restaurant sein, das kann irgendwie ein Hotel oder ein Flughafen sein, aber ich finde auch, wenn du ein guter Beobachter bist und ich hatte das in einer der vorherigen Folgen auch mit dem Dennis, ein sehr cooler Künstler aus Essen, der sagte auch, er muss eigentlich nur an einem Ort sein und lässt sich inspirieren und er sammelt so viel auf, dass er dann im Grunde genommen immer wieder auf Ideen kommt, ne? Und manchmal sind es nur ein Puzzlestücke, die er dann wieder mit Dingen zusammenpackt, aber das finde ich schon ganz spannend, weil ich glaube, wenn man ein guter Beobachter ist, wenn man eine gute Auffassungsgabe hat und auch seine Umwelt aufsaugt. Ich glaube, dann kann man so viel daraus ziehen. Also zumindest geht mir das so, ne?
Absolut. Also für alle Zuhörer, die Challenge für euch, die nächsten 30 Tage. Ihr nehmt euer Handy einfach in die Notizen-App und ihr zwingt euch Minimum eine Sache am Tag aufzuschreiben, die gut für euer Business sein könnte. Egal was. Wenn ihr ein Plakat seht, ihr fotografiert das, fügt es in Notizen rein und wie kann man das ummünzen auf euch? Ihr hört, egal was, zwingt euer Gehirn dazu, genau diese Dinge zu erlernen. Weil man verlernt es leider, man hat es verlernt, aber du kannst dich darauf trimmen, Dinge zu erkennen, Möglichkeiten, Chancen.
Ja, absolut. Finde ich auch gut. Also finde ich gut, diese 30 Tage, weil ich glaube auch, dass es am Ende des Tages dann einfach so ein Stück weit Training und Methodik, ne? Wenn man das einmal verinnerlicht hat, dann ist das ein Automatismus, ähnlich wie du jetzt beschrieben hast beim Laufen, ne? So, für dich ist das ein Automatismus geworden, dass du dann in die Notizen-App reingehst und die Dinge aufschreibst. Also finde ich schon ganz spannend. Du hast gesagt, du hast 4 Kinder. Was ist so das, was du deinen Kindern mitgibst oder das Wichtigste in Zukunft, was du denen mitgibst?
Für mich ist es einfacher, Lanxess Arena vor 10.000 Menschen zu sprechen.
Ja.
Wie die Kinder zu erziehen. Also ich würde einfach sagen, das Wichtige für mich ist, dass sie die richtigen Werte bekommen und damit man so ihre Integrität, Rückgrat für sich entwickeln und den Glauben, dass sie Dinge erreichen können. Und das probiere ich halt denen schon so jetzt mal zu bringen. Ja, also unser Max zum Beispiel, die kaufen kleine Süßigkeiten. Der ist jetzt so in der 6. Klasse. Die kaufen Süßigkeiten im Supermarkt. Da kaufen die auf dem Schulhof.
Echt?
Ja, ja. So, das ging sogar so weit, dass wir auf Amazon so eine kleine Kühlbox für die Schultasche gekauft haben. Da ist dann Wasser.
Ja.
Wasser. So, und dann habe ich die Ziele da auch hochgesteckt, ja. Ich sage, nee, Minimum 500 Euro musst du jetzt Umsatz kommen. Hat er als Ziel 5.000 Euro Affiliate-Provision durch TikTok-Videos. Ne? Also macht er mit der KI kleine Videos, verkauft dann kleine Produkte. So, und der ist 13.
Krass. Da kommt so ein bisschen der Matthias durch, der früher das Holz aufgesammelt hat und das verkauft hat.
Ja, ja, nee. Ja, ich auch Moos verkauft.
Ja,
für Ostern und für Weihnachten an Omas, damit sie ihre Krippe machen können. Ich habe Window Colors selber gemalt, habe die verkauft.
Geil.
Ich habe Aronienbeeren gesammelt, weil neben unserem Haus war ein riesen Aronienfeld. Ganz kleine Beeren. Und wenn du die einmal zermalst, das ist wie ein Färbemittel. Das kriegst du aus den Kleidern, aus den Händen, aus der Haut nicht raus. Habe ich tonnenweise von gesammelt verkauft, Holz verkauft. Ich habe immer irgendwo versucht, einen Euro umzusetzen.
Mhm. Cool. Ja, ich meine, das ist schon spannend. Ich kann mich auch daran erinnern. Ich habe früher immer bei mir, ich habe zwei jüngere Brüder, so, ich bin der Älteste. Ich habe dann immer Sachen, die ich nicht mehr brauchte, die habe ich dann zusammengestellt, habe die alle auf meinem Bett ausgebreitet und habe dann meine Brüder ins Zimmer geholt und die mussten dann ihr Taschengeld bei mir lassen und ich habe die nicht eher rausgelassen, ehe die im Grunde am Sachen gekauft haben, ne? Also das ist schon lustig. Ich war als Kind, und ich meine, ich finde das jetzt auch immer so spannend bei meiner Tochter, die ist jetzt 7 und ich finde halt immer spannend, einfach wie Kinder die Welt sehen, ne? Wenn man jetzt irgendwie einen anstrengenden Tag hat oder der auch irgendwie stressig ist und sie dann einfach so sagt, ja, Papa, dann arbeite doch einfach weniger. Also, weißt du, Kinder sind einfach so einfach, ne? Die sagen dann eine Aussage oder die sehen die Welt halt noch ein bisschen lockerer, ne?
Ja, und das ist doch mal eine ähnliche Übung. Wenn ich mit meiner Isabel, die wird 2, spazieren gehe, also wenn man irgendwo ist, dann sind 200 Meter dauern 2 Stunden vielleicht. Nicht, weil sie das nicht so schnell geht, sondern weil sie links das anschaut, rechts hingeht und guckt, da im Busch reingeht, hier beim Schild dran klopft. So, und nichts anderes ist es ja auch, was ich vorhin meinte, mit überall diese Dinge mal wahrnehmen, in Form von Ideen, Möglichkeiten. Ne? Und das ist auch ein Training.
Ja, ich glaube auch einfach in unserer schnelllebigen Zeit heute vergisst man viel, diese Dinge einfach bewusst wahrzunehmen. Ne? Also, das ist schon... ja, ist ein guter Punkt. Hast du für dich irgendwie so eine Technik entwickelt, wenn du mal irgendwie ein Thema hast, was nicht gut läuft, also eine Marketingkampagne oder irgendwie einen Rückschlag, wie du damit umgehst? Also du sagst jetzt, du machst viel Sport. Ist Sport auch so ein Stück weit so dein wichtigster Ausgleich neben Kindern und Family? Oder hast du da noch irgendwie eine andere Methodik, die du für dich so entwickelt hast?
Nee, sofort handeln. Also ist es für mich so, also wenn bei mir irgendwas nicht läuft, dann will ich auch keinen Sport machen jetzt. Dann will ich das Ding fixen. Ne? Also ich glaube, der wichtigste Gegenstand ist die Information. Gordon Gekko. Ja. Und du musst halt wissen, was läuft nicht. So, und wenn du weißt ja, was nicht läuft, dann machst du dich auf den Weg, das zu fixen, weil du weißt ja, was nicht läuft. Ja, dann sagen, naja, ich mach mal Sport. Klar, das in meinen Alltag rein und alles, aber nee, also mich kriegst du mit Stresssituationen zur Höchstleistung.
Auch da wieder hier in den USA ist es halt auch so ein Sprichwort, get shit done. Ne? Also auch das wieder, ja, so ein Muster sofort, ja, auch unangenehme Gespräche. Wir hatten das auch irgendwie in der letzten Folge mit jemandem so, also einfach die Entwicklung, die jemand macht, zu sagen, okay, unangenehme Gespräche führt man sofort, egal ob das ein Mitarbeitergespräch ist, ob das jetzt irgendwie ein anderes unangenehmes Gespräch mit einem Kunden ist, wo was nicht gelaufen ist oder wo was eben schief gelaufen ist oder was auch immer, einfach den Hörer in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, ich stelle mich jetzt dieser Sache und man macht die mit der gleichen Passion und mit dem gleichen Einsatz auch wie vielleicht positive Dinge. Ne? Ich glaube, das ist halt einfach auch ein Ding, was ich auch für mich so festgestellt habe, was einfach super, super einem auch dann einfach ein gutes Gefühl gibt. Ne? Also ich meine, gibt ja dieses alte Sprichwort, ne, was du kannst heute besorgen, verschieb nicht auf morgen, so, nimm den Hörer sofort in die Hand, erledige das, dann hast du morgen Ruhe. Ne? Also ich glaube, das ist wirklich so mit eins der wichtigsten Punkte. Ne?
Ja, also es macht einfach auch Spaß, Dinge abzuhaken.
Ja, total.
ganz simpel.
Wie siehst du so ein Stück weit so das Thema Unternehmer und Deutschland? Was ich so beobachte, es gibt ja mittlerweile schon viele, die sich auch so in andere Länder zumindest mal orientieren oder das auch mal antesten. Also angefangen von Dubai, Portugal, die mittlerweile ja auch sehr, sehr, sage ich mal, interessante Unternehmervoraussetzungen schaffen, damit sich Firmen ansiedeln. Hast du da für dich auch irgendwas schon mal angetestet oder geplant vielleicht sogar schon?
Nein, so auch nee, nicht.
Okay.
Meine Kinder gehen hier zur Schule, meine Firmen sind hier, ich zahle in Deutschland Steuern. Ja, ich bin auch nicht überall mit einverstanden, habe auch keine rosa-rote Brille auf. Mit einigen Entscheidungen bin ich definitiv nicht einverstanden, freue mich auch, wenn eine neue Regierung kommt. Aber ich würde jetzt nicht nach Dubai ziehen und von Dubai aus mein Versprechen, ich rette den deutschen Mittelstand, sagen. Mhm. So, walk your talk. Also ich werd hier gebraucht, nicht da.
Ja. Ja, absolut. Also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, gerade in deinem Bereich. Ne? Ich glaube, gerade wenn man jetzt wirklich dieses Thema Mittelstand hat, dann geht es halt auch wieder um authentisch sein. Ne? Und ich glaube, es wäre dann eben nicht das authentische Bild nach außen, wenn man dann hingeht und sagt, okay, man hat irgendwie seine Firmen jetzt im Ausland, schreibt sich aber auf die Fahne irgendwie Mission Mittelstand. Ne? Also ich glaube, die Dinge passen da nicht zusammen. Ne? Ja, cool. Okay. Ja, Matthias, also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich fand sehr spannend, dich einfach mal kennenzulernen, mit dir auch über so ein paar Punkte zu sprechen. Und ich glaube, so ein paar Dinge sind auf jeden Fall auch sehr spannend, wie die Challenge mit den 30 Tagen. Also ich habe mir das auch nochmal aufgeschrieben und vor allen Dingen auch nochmal so dieses Thema, wie so ein Kind doch durchs Leben zu gehen manchmal, ne? Einfach so diese Begeisterung in kleinen Dingen zu haben. Wenn ich daran denke, so wie oft ich dann irgendwie mit meiner Tochter unterwegs bin und die sich irgendwie hinkniet und irgendwas vom Boden aufsammelt, wo man sagt, ey, bitte lass das da liegen, fass das nicht an, steck das nicht im Mund oder was auch immer. Also ich glaube, das ist halt schon ganz cool, ne? Ja, cool. Ja, super. Also Matthias, vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz deines vollen Terminkalenders und auch der vielen, vielen Dinge, die du so auf dem Schirm hast. Und dann würde ich mich erstmal verabschieden. Danke für deine Zeit. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung. Wir werden unten in die Credits auch nochmal die Kontaktdaten und die Links von Matthias mit reinpacken. Guckt euch das gerne mal an, sowohl Aumann Grün als auch Mission Mittelstand und was Matthias so auf Instagram, Facebook, YouTube macht. Und dann erstmal vielen, vielen Dank.